Vielleicht am Anfang ein paar Worte zu dem, von dem Inge und Tillmann berichtet haben. Nicht jeder von euch weiß wahrscheinlich genau, worum es eigentlich geht. Es ist eine Tatsache, dass die Kinder Gottes einen Anteil schon jetzt in der himmlischen und in der irdischen Welt haben. Und es ist auch eine Tatsache, dass wir von diesem Himmel, den wir auch auf Erden haben könnten, viel zu wenig in Anspruch nehmen. Und es gibt Land auf, Land ab Menschen, die dem hinterherjagen, dass Gott sich mehr offenbart. Und es geht dabei überhaupt nicht darum, irgendwelchen Wunderheilern hinterher zu jagen. Das leider sind wir so drauf, dass wir sagen, boah, da passieren Wunder, nichts wie hin, ich hab doch auch. Darum geht's gar nicht. Die Bibel sagt uns, dass die Zeichen denen, die glauben, werden Zeichen folgen. Und das sind Krankenheilungen, Wundertaten, wie auch immer. Es geht tatsächlich im Kern darum, dass wir vom Heiligen Geist verstehen dürfen, wie Gott sich offenbaren möchte. Es geht darum, dass die Herrlichkeit Gottes sich unter denen, die glauben, mehr und mehr und mehr offenbart. Und das war in Hamburg so eine Konferenz, das ist ein Netzwerk, Glory, irgendwie. Glory Life heißt das Netzwerk. Das sind verschiedene Gemeinden, die sich da zusammengeschlossen haben und die diesem Gedanken besonders hinterherjagen, dass wir mehr Himmel auf Erden haben können. Die Bibel spricht davon, wir sind versetzt. Also wir, wenn ich von wir spreche, meine ich die Menschen, die Christus ihr Leben übergeben haben, die Herrschaft in ihrem Leben übergeben haben. Wir sind versetzt in himmlische Orte, nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch schon jetzt. Und es ist richtig und gut, dem nachzujagen, dass Gott sich mehr und mehr offenbart. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese Gemeinde hier in Clausthal-Zellerfeld mehr und mehr ein Ort der Offenbarung Gottes sein wird. Und das ist ein Begriff, der fühlt sich ein bisschen sperrig an, vielleicht für den einen oder anderen. Wir reden von der Herrlichkeit Gottes. Vielleicht denkst du, Herrlichkeit Gottes, hä? Es ist einfach die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, in der Zeichen und Wunder geschehen, in der Menschen gesund werden, ohne darum gebeten zu haben. Einfach so. Und das ist das, von dem Inge und Tillmann erzählt haben. Es wird auch zu Pfingsten jetzt wieder eine Konferenz geben. Bitte, ich möchte euch nicht ermutigen, so Konferenzhopper zu werden, ja? Es gibt ja so Leute, ne? So überall auf die Konferenzen und dann ist die eigene Gemeinde so abgelöscht, da denkt man, was soll ich noch hier? Ich freue mich schon auf die nächste Konferenz. Das ist ja überhaupt nicht der Plan. Aber es ist toll, sich inspirieren zu lassen von solchen Events und Leute, wir alle wollen uns ausstrecken danach, dass die Herrlichkeit Gottes auch in dieser Gemeinde sich ausbreitet, mehr und mehr und mehr und mehr. Seid ihr dabei? Sehr gut. Gute Voraussetzung. Wir sind ganz praktisch in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Ich finde es immer toll übrigens, so übers Kirchenjahr, mit den Ereignissen mitzugehen, die eigentlich auch so im Kalender stehen. Das ist richtig gut, sich an solchen Stellen an die Dinge zu erinnern, die auch sich nach den Erzählungen der Bibel, nach den Berichten der Bibel, nicht Erzählungen, nach den Berichten der Bibel ereignet haben. Zwischen Ostern und Pfingsten und ich möchte unser Augenmerk heute Morgen auf einen ganz wichtigen Punkt lenken. Das ist nämlich die Zeit einer Staffelübergabe. Es ist der Beginn vom Zeitalter der Gemeinde. Diese Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Himmelfahrt dazwischen, ganz entscheidender Punkt. Der Beginn vom Zeitalter der Gemeinde noch heute, auch heute leben wir noch darin, rund 2000 Jahre nachdem Jesus wieder zurückgegangen ist zum Vater in den Himmel. Und ich lese einfach mal kurz den Bericht, der uns gegeben ist, im Lukas-Evangelium das Ende und in der Apostelgeschichte, die ja auch von demselben Verfasser Lukas geschrieben worden ist, einfach so als Bericht. Nicht, dass ihr das nicht kennen würdet, aber ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir das an diesem Morgen lesen. Am Ende des Lukas-Evangeliums ab Vers 46, da brauche ich jetzt mal ganz bewusst keinen Text, sondern ich schicke euch jetzt mal ein Bild an die Leinwand hier. Ja, Himmelfahrt in den Wolken. Am Ende des Lukas-Evangeliums lesen wir erstmal, dass Jesus seinen Jüngern sagt, nachdem er sie ein weiteres Mal getroffen hat, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und er sagt seinen Jüngern, fangt an mit dem Predigen zur Buße, zur Umkehr zu Gott hin, fangt an damit in Jerusalem. Ihr seid dafür Zeugen. Und dann wird nur ganz kurz im Lukas-Evangelium berichtet, dass die Jünger sich auf dem Berg versammeln und Jesus in den Himmel gehoben wird. Das finden wir ein bisschen genauer am Anfang der Apostelgeschichte. Und ich finde das so schön, diesen ganz praktischen, wie als hätten wir einen Brief vor uns, diesen praktischen Anschluss an das Lukas-Evangelium. Da schreibt ja der Lukas an einen römischen, offensichtlich höheren Beamten den ersten Bericht, nämlich das Evangelium, habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Das war die Absicht. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen, den Aposteln, zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Interessant, die Zeit, die er nutzt, wieder auferstanden, noch in dieser Zeitspanne, bevor er zurück zum Vater geht. Er spricht mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Ist vielleicht für dich genauso ein Begriff wie Herrlichkeit. Denkst du, Reich Gottes? Reich Gottes ist der Einfluss Gottes, die Gegenwart, auch die Gegenwart Gottes, die sich ausbreiten soll über den ganzen Erdkreis. Und als er mit ihnen zusammen war, mit ihnen zusammen aß, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zurückgekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit aufrichten das Reich für Israel? Muss man sich ein bisschen hineinversetzen. Es war für die gläubigen Juden unglaublich wichtig, diese Verknüpfung von Messias und Aufrichtung vom Reich Gottes für das Volk Israel. Sie fragen ihn, wirst du das aufrichten in dieser Zeit? Und er spricht, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und sie kehren zurück, wird ganz pragmatisch berichtet. Sie sagen, okay, wir gucken ihm nicht nach, wir bleiben da nicht stehen und verharren in dieser Position. Was ist uns da entgangen oder was ist dabei, uns zu entgehen? Sie gehen zurück nach Jerusalem und versammeln sich genau so, wie Jesus ihnen das gesagt hat. Und warten, harren der Dinge, die da kommen. Dieses Himmelfahrtsereignis, das ist so ein bisschen im Schatten von den großen Festen, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Und es ist doch so wichtig. Ich möchte diesen Begriff der Staffelübergabe nochmal so richtig deutlich hier in den Raum stellen. Es ist eine ganz dichte Zeit, diese Zeit vor dem Himmelfahrtsereignis. Da gibt's letzte Zusagen von Jesus an seine Nachfolger, letzte Anweisungen auch. Letzte Perspektiven, ich werde zum Vater zurückgehen, ich werde euch Wohnungen bauen und ich werde wiederkommen und euch zu mir holen. Es gibt letzte Herzensoffenbarungen von Jesus, das ist total berührend, wie er sagt, ich will euch wiedersehen. Nicht, naja, ich muss euch ja dann irgendwann wiedersehen, lässt sich ja nicht vermeiden, ich baue euch mal Wohnungen derzeit. Ich will euch wiedersehen. Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen, sagt er. Das gilt auch für dich und mich heute Morgen. Und eure Freude wird niemand von euch nehmen. In dieser Einheit mit dem Herrn eines Tages. Und er macht auch nochmal deutlich, davon hatten wir es vor einigen Wochen, mit dem vollen Evangelium, er macht deutlich, es gibt einen überfließenden Zuspruch für die Menschen, diese ganz und gar bedingungslose Liebe für die Menschen, so sehr liebt Gott diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn gibt. Aber es gibt auch diesen Anspruch, predigt das Evangelium zur Buße, predigt Buße zur Umkehr, also Umkehr heißt Buße, predigt Umkehr zu Gott hin bis an das Ende der Erde. Zuspruch und Anspruch. Und wenn wir bei diesem Begriff der Staffelübergabe oder bei dieser Vorstellung, so ein Staffelholz wird übergeben, stehen bleiben, dann ist das was, was wahrscheinlich die meisten von uns auch schon wissen, dass es ja jetzt Gemeinde gibt und Jesus nicht mehr hier ist. Aber ich glaube, dass es wichtig für uns ist, dass wir das ganz neu verinnerlichen und ganz neu mit Substanz füllen. Es ist eine Tatsache, dass diese Aufgabe, also Jesus repräsentiert den Vater in seiner Erdenzeit ganz buchstäblich zum Anfassen. Er repräsentiert die Gottheit. Gleichzeitig ist er Mensch. Er repräsentiert den Vater. Guckt auf mich, sagt er seinen Nachfolgern, dann seht ihr und wisst, wie der Vater ist. Diese Aufgabe der stellvertretenden Repräsentanz wird weitergegeben an seine Nachfolger. Also die Aufgabe und auch der Auftrag des Gesalbten, nichts anderes heißt nämlich der Christus, der Messias und Christus heißen der Gesalbte, die Aufgabe, der Auftrag, den Auftrag fortzusetzen, geht weiter an seine Nachfolger. Das waren damals unmittelbar die Jünger, die da hinterher guckten in die Wolken, wahrscheinlich völlig konsterniert und dann aber aufgefordert wurden, guckt da nicht hin. Geht nach Jerusalem und wartet auf das, was kommt. Aber auch an uns heute in der weiteren Abfolge, weiter und weiter von Generation zu Generation. Und das Reich Gottes ist ja Gott sei Dank gewachsen. Es gibt ja mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Nachfolger Christi. Diese Aufgabe, Gott zu repräsentieren und die Aufgabe des Gesalbten weiterzuführen, diesen Auftrag weiterzuführen, der geht an die Gemeinde. Noch immer, so lange, bis diese Welt vollendet wird. Und deswegen sprechen Theologen vom Zeitalter der Gemeinde. Das ist das Zeitalter der Gemeinde, in dem wir leben. Und das ist ganz fantastisch. Aber das muss gefüllt werden. Das ist nicht damit getan, dass wir denken, ach, es ist ja nett, sonntags morgens, da sind wir hier mal ein bisschen nett beieinander und dann daddeln wir so in die Woche und ja, und nächsten Sonntag sind wir wieder nett beieinander. Das ist nicht der Auftrag des Messias. Ich möchte uns mal ein bisschen die Nase darauf stoßen, was war denn eigentlich sein Auftrag? Da werde ich nächsten Sonntag an Pfingsten mich mal ein bisschen rein vertiefen. Es ist ein umfassender Auftrag. Jesus drückt ihn aus, kurz bevor er richtig in der Öffentlichkeit erscheint. In Nazareth, die meisten von euch werden die Begebenheit wissen, er ist in Nazareth im Tempel, ihm wird gewährt, die Schrift des Propheten, aus der Schrift des Propheten Jesaja zu lesen. Und er liest einen Abschnitt vor und sagt den Leuten, die ihm zuhören, heute erfüllt sich dieses Schriftwort an euch. Und wahrscheinlich wisst ihr auch alle, was passiert. Sie sagen, was fällt dem denn ein? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Wie kann der sowas sagen? Und sie jagen ihn aus der Stadt und kommt gerade daran vorbei, dass sie ihn den Abhang runterstürzen. Was um Himmels Willen hat er denn gesagt, dass man ihn aus der Stadt jagt? Und er formuliert seinen Auftrag und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist die Essenz von seinem Auftrag. Das Evangelium den Armen, die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus. Die Gefangenen sollen frei sein, Blinde sollen sehen, zerschlagene Menschen sollen wieder heil werden und das Gnadenjahr des Herrn wird verkündigt. Das ist sein Auftrag. Und dieser Auftrag, dieses Staffelholz, wird in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten weitergegeben an die Nachfolger. Wahnsinn, Wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus seinen Jüngern, so sende ich euch. Ihr Lieben, was ist das für eine gigantische Aufgabe? Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus tatsächlich. Er meint es wirklich vollkommen ernst. Er ist das Licht der Welt. Aber er sagt seinen Nachfolgern, ihr seid jetzt das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn man sich das mal so richtig reinzieht, ja, was es eigentlich bedeutet, diesen Auftrag des Gesalbten zu übernehmen, Reich Gottes auszubreiten, da denkst du, boah, vergiss es. Ich doch nicht. Ich armer Pieps mit meinen Fähigkeiten. Wie soll das gehen? Also der erste Aspekt ist schon mal gleich total wichtig. Dieser Auftrag des einzelnen Christus geht natürlich nicht an einen einzelnen Menschen weiter. Nicht ein einzelner Mensch vertritt Christus auf dieser Erde, sondern dieser Auftrag, dieser messianische Auftrag geht an einen Verbund von Menschen. An die Gemeinde nämlich. An den Verbund seiner Jünger. Und tatsächlich bestätigt Paulus das, wenn ihr mal lest im Epheserbrief, Kapitel 3, nach Gottes bis dahin verborgenem Plan, sagt Paulus, nach seinem ewigen Plan, wird tatsächlich die gesamte Größe, die ganze Fülle und die mannigfaltige Weisheit Gottes, wie er das beschreibt, sichtbar bis zu den Mächten und Gewalten des Himmels durch die Gemeinde. Das Wesen, die Größe, die Vielfalt, die Weisheit Gottes wird sichtbar durch die Gemeinde. Und ich mache mal so ein kleines Nebengleis gerade auf. Ich möchte dich bitten, wenn du das jetzt hörst und sofort diesen inneren Abgleich fährst zwischen dem, was da in der Bibel steht und dem, was du praktisch erlebst in Gemeinde, lass das. Lass das. Gott macht diesen Abgleich nicht. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, boah, wenn ich das lese, was da steht und wenn ich mir angucke, wie Gemeinde wirklich ist, wo ich mich da ärgere und hier ärgere und was die Leute hier nicht machen und da nicht machen, dann vergesse ich das am besten. Gott sieht das nicht so übrigens. Ihr Lieben, Gott hätte auch den Laden dieser Gemeinde schon längst zugemacht, wenn er diesen Abgleich machen würde. Er würde sagen, komm, vergiss es einfach mit euch, das geht hier einfach nicht. Ihr kommt diesem Maßstab einfach nicht nach. So ist Gott nicht. Er freut sich über jeden, der sich mit vollem Herzen und nach seinen vollen Kräften einbringt in diese Gemeinde und kennt genau unsere Unzulänglichkeiten und wirbt und fördert zu wachsen und weiter in dieses Gebilde hineinzuwachsen, was er sich ursprünglich vorgestellt hat. Also wir nehmen das mal als Tatsache. Gemeinde Jesu an verschiedenen Stellen, Ortsgemeinde, wir hier, die verschiedenen Gemeinden auch hier im Ort, in der Harzregion, durch die wird sichtbar die ganze Vielfalt, all das, was Gott ist, so ist es gedacht. Und es ist immer noch eine gigantische Herausforderung, auch wenn wir wissen, okay, das ist nicht ein Einzelner, sondern das sind Leute in einem Verbund, das ist ja gerade die Herausforderung, weiß ich, so ist es auch, genau. Aber Gott sei Dank kommt ja die Kraft aus der Höhe. Gott sei Dank. An Pfingsten kriegen wir nächste Woche. Und tatsächlich im Bericht der Apostelgeschichte, das haben wir ja vorhin gelesen, lassen sich die Jünger auf alles ein, was Jesus bei dieser Staffelübergabe sagt. Sie lassen sich auf alles ein. Im Lukas-Evangelium steht in diesem kurzen Abschnitt sogar, nachdem sie hinterhergeguckt hatten, sie beteten an und sie gingen mit großer Freude, aus völlig unverständlichen Gründen, mit großer Freude zurück nach Jerusalem. Da muss der Heilige Geist schon im Spiel gewesen sein, denn das ist menschlich, auf der menschlichen Ebene ist das nicht nachvollziehbar. Ja? Sie sind so nah mit ihrem Herzen an Jesus dran, dass sie sich tatsächlich darauf einlassen. Sie gehen zurück und harren der Dinge, die da kommen, dass dann tatsächlich am Pfingsten der Geist Gottes ausgegossen wird. Der Auftrag geht weiter. Das ist die wichtige Botschaft, auch für uns heute noch, auch für uns in dieser Gemeinde. Und der Auftrag tatsächlich auch in diesen göttlichen Dimensionen, wenn Jesus seinen Jüngern sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun als die, die ich getan habe, wobei wir ja gar nicht verstehen, was soll das eigentlich sein. Ihr werdet die Dinge auch tun, die ich getan habe, dann geht genau dieser Auftrag weiter. Und da sind wir wieder bei diesem Herrlichkeitsaspekt. Es ist gut und wichtig für uns, dem nachzujagen, dass wir noch viel mehr Gegenwart Gottes erleben. Im Lobpreis, in Predigten, in Gemeinschaft, in Gebetszeiten, in dem Hinhören auf Gott. Es ist so wichtig, lebenswichtig. Der Auftrag geht weiter im Verbund und tatsächlich getränkt mit dem Geist Gottes, durchdrungen mit dem Geist Gottes, so, ihr Lieben, und nur so, nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben gesungen, du machst mich größer, du machst mich zu mehr, als ich jemals bin oder war. Das geht nur mit dem Geist Gottes. Ja, das stimmt. Jeder von uns kann auch als Einzelner über sich hinauswachsen, wird über sich hinauswachsen. Auch wir als Gemeinde werden über unsere natürlichen Fähigkeiten hinauswachsen. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ein bisschen weiter reingraben. Auftrag geht weiter im Verbund, getränkt mit dem Geist Gottes, gar keine Frage. Aber ich möchte Gedanken darauf verschwenden heute Morgen, aus welchem Holz müssen denn die Einzelnen geschnitzt sein, die in diesem Verbund leben und die sich diesem Auftrag stellen? Das geht ja, du musst ja, jeder von uns muss ja diese Entscheidung treffen, ja, ich will ein Teil dieses Auftrags sein. Dieses Auftrags, dass Gefangene befreit werden, dass die frohe Botschaft in die Welt geht, dass Blinde wieder sehen, dass zerschlagene Menschen wieder heil werden und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Ich will ein Teil dieses Auftrags sein. Aus welchem Holz müssen die denn geschnitzt sein? Und wenn wir schon bei dieser dichten Zeit, so vor Himmelfahrt, Pfingsten sind, dann gibt es einen, finde ich, herausragenden Zuspruch, den Jesus seinen Jüngern gibt, oder eine herausragende Aufforderung, und das ist diese Aussage: bleibt in mir. Bleibt in mir. Das hört sich auch gut an. Und du denkst vielleicht, wie mache ich das denn? Mache ich, will in Jesus bleiben. Wie mache ich das? Und ich habe da jetzt so eine Überbrückung mitgebracht aus dem, fand ich, sehr schönen ökumenischen Gottesdienst am Himmelfahrtstag. Da steht offensichtlich in der lutherischen Gottesdienstordnung für den Tag ein Zusammenhang zwischen dem Himmelfahrtsgeschehen und dem Psalm 139, den ich euch gleich vorlesen möchte. Und ich fand es extrem inspirierend, weil beides Einblick in einen fantastischen Plan gibt. Der Psalm 139, ich lese ihn gleich, damit ihr alle wisst, worüber wir reden, ist dieser Psalm, der bestaunt, wie wunderbar der einzelne Mensch gemacht ist und wie groß doch Gott darüber ist und wie ewig und allmächtig und allwissend er ist. Und genau diesen Einblick haben wir auch in diesem Himmelfahrtsgeschehen. Da dürfen wir einmal reingucken, was Gottes Plan eigentlich ist, denn von da aus geht's ja weiter. Christus fährt in den Himmel zurück, die Gemeinde übernimmt einen Auftrag, so lange, bis die Zeit vollendet ist, Jesus wiederkommt. Es geht tatsächlich um einen perfekt erdachten Plan. Und ich möchte euch diesen Psalm 139 ganz bewusst mal vorlesen, und zwar den ganzen Psalm. Ihr werdet wissen, warum ich das ausdrücklich so betone am Anfang. Kurzer Hinweis, Psalmen sind Lyrik und gehören immer im Gesamten gelesen. Auch wenn da so ein paar Abschnitte drin sind, die wir gerne ausblenden. Sie gehören immer im Gesamtzusammenhang gelesen und sie haben auch eine gesamte Aussage, so auch dieser Psalm. Der Psalm ist von David. Und David betet: Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist mir zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich das begreifen könnte. Luther übersetzt, deine Gedanken sind mir zu schwer. dieses unfassbar Göttliche. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her, Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Und bitte, es geht für jeden Einzelnen hier heute Morgen. Nimm das als Wort Gottes für dich. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich noch immer bei dir. Fantastisch. Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest, fort mit euch aus meinem Leben, ihr Mörder. Sie verhöhnen dich und lehnen sich gegen dich auf. Sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte ich die nicht verachten, die sich dir widersetzen? Ja, ich hasse sie von ganzem Herzen, denn deine Feinde sind auch meine Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Was für ein Einblick in ein Herz eines betenden Menschen. Was für ein Einblick. Drei Viertel dieses Psalms sind ein einziges Schwärmen. Gott, du bist allmächtig, allwissend, unausforschlich. Du hast einen perfekten Plan für mein Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, gleich das mal kurz ab in deinem Herzen. Macht dir das Angst? Denkst du, oh, ist ja unheimlich. Big Brother is watching you. Macht dir das Angst? Oder gibt es dir Geborgenheit? Das darfst du Gott bringen, egal welche beiden Seiten du da jetzt empfindest. Ich wünsche jedem von uns, dass es uns die perfekte Geborgenheit gibt, dieses Wissen um den allwissenden, allmächtigen, allumsorgenden Gott, der dich im Mutterleib bereitet hat, der schon einen Plan für dein Leben hatte, noch bevor du geboren wurdest. Alle Tage waren in ein Buch geschrieben, noch bevor einer war. Und es ist so wunderbar, wie der David an dieser Stelle auch ausdrückt, dass er sich genau in dieser Allmacht, in diesem unergründlichen Denken Gottes, wie er sich da geborgen fühlt. Und sich auch ausdrücklich in seine Hände begibt. Und dann kommt dieser richtig heftige Abschnitt, wo er so richtig seinem Herzen mal Luft macht. Ich hasse die Gottlosen. Ich hasse die, die deine Feinde sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, bestockt einem so ein bisschen der Atem. Und in den meisten Lesungen, ihr Lieben, wird das auch einfach weggelassen. Obwohl es steht in dem Psalm. Und es heißt nicht, dass wir das mitsprechen und sagen, ja Mann, genau so ist es. Es ist genau so ein fantastischer Einblick in das Herz Davids, wie der ganze Psalm. Er lässt seinen Gott bis auf den tiefsten Grund seines Wesens gucken und sagt seinen Zorn, seinen Frust, seinen Hass, und ich finde es so extrem beeindruckend, kaum hat er das ausgesprochen, muss irgendwo so ein Stopp in ihm gewesen sein, wo er sagt, ich erlaube dir, dass du ständig abgleichst, was ich in meinem Herzen und meinen Gedanken habe. Denn natürlich weiß der David, dass Gott keinen Gefallen am Tod des Sünders hat. Natürlich weiß er, dass Gott die Menschen, die ihm noch nicht folgen, auf keinen Fall hasst oder sie vernichten will. Natürlich weiß er das schon gleich als Mann nach dem Herzen Gottes. Es ist der entscheidende Schlüssel, dass er das alles mitteilt, und dazu kann ich dich auch ermutigen, teil Gott mit, was du in deinem Herzen hast, auch wenn du weißt, er sieht sowieso, was drin ist, aber manchmal hilft es einfach, dem Luft zu machen. Und der entscheidende Teil dieses Psalms, und das führe ich jetzt mal zurück auf diesen Gedanken, aus welchem Holz muss jemand geschnitzt sein, der sich dem Auftrag Christi stellt? Bleibt in mir. Und ich möchte diese Verse nochmal lesen, diese letzten Verse. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das heißt, Gott ist noch über dem, was ich über mich wahrnehme. Noch über dem, was ich fühle und wahrnehme, so das fühle ich jetzt. Noch über dem, was ich denke, von dem ich weiß, dass ich das denke. Erforsche Herz und Gedanken und zeige mir, wenn ich auf falschem Wege bin, mit Herz und Sinn, und führe mich auf ewigem Weg. Wir haben vor einiger Zeit hier mal eine Predigt gehört über das, was uns täglich gut tut. So wie man sich täglich die Zähne putzt, Zahnstein entfernen lässt, um das tägliche Brot bittet, täglich über seinem Zorn nicht zur Ruhe zu kommen, sondern täglich um Vergebung zu bitten, das innere Haus sozusagen zu bereinigen, täglich. Möchte uns neu ermutigen, täglich diesen Abgleich vorzunehmen. Ich glaube, dass das Holz, aus dem Menschen gestrickt sind, die diesen Auftrag Christi weiterführen, also Menschen, die in Gemeinde leben, ich glaube, das ist das Holz des Weinstocks, ihr Lieben. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist das Holz des Weinstocks. Und es ist das Holz des täglichen Abgleichs. Erforsche mich, Gott. Guck hier rein in mein Herz. Guck hier rein in meine Gedanken. Es steht dir ohnehin alles offen. Du darfst mich korrigieren. Führe mich auf ewigem Weg. Denn Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich. Also nicht dann als Bedingung, sondern so wie ich in euch bleibe, so bleibt in mir. Dann bringt ihr viel Frucht. Und das ist genau das, was diesen Auftrag ausmacht. Frucht, die bleibt, ist Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, Reich Gottes auszubreiten. Und tatsächlich sagt er nicht, wir haben uns ihn ausgesucht, sondern er hat sich uns ausgesucht. Aus welchem Holz sind also die geschnitzt, die den Auftrag annehmen und leben können? Aus dem Holz des Weinstocks, Christus selbst. Aus dem Holz von diesem täglichen Abgleich. Und eigentlich, und das ist ja unser Schwerpunkt hier in der Gemeinde, einer unserer Schwerpunkte hier in der Gemeinde, ist es das Holz oder das Herz eines Anbeters. Es ist das Herz eines Menschen, was vollständig die Größe, die Allmacht, die wunderbare Person, das wunderbare Wesen Gottes bestaunt, anbetet und sich diesem großen, wunderbaren, allmächtigen Gott vollständig ausliefert mit allem, was drin ist. Und ich möchte uns alle ermutigen heute Morgen, lasst uns diesen täglichen Abgleich wirklich vornehmen. Nimm das mit, auch in die Woche und immer wieder, du brauchst dich nicht zu schämen, Gott dein Herz zu offenbaren. Er guckt ohnehin rein, ihr Lieben, er guckt ohnehin rein. Und er geht so wunderbar damit um. Er wird dich zupacken kriegen an Stellen, wo er weiß, so, das ist jetzt dran, das muss er oder sie jetzt bearbeiten, da muss er ran. Aber er wird dich nie überfordern mit den Dingen, die abgeglichen werden müssen. Ihr Lobpreisteam, kommt doch bitte nochmal nach vorne. Ich möchte uns ermutigen, auch als Gemeinde, auch gerade wenn wir in diese Richtung unterwegs sind, wir wollen mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir wollen für uns Einzelne diesen Abgleich und wir wollen auch ganz neu unseren Verbund verstehen, wer wir sind als Gemeinde, wo der Platz des Einzelnen ist, was wir gemeinsam als Gemeinde für ein Profil haben, für einen Auftrag, auch speziellen Auftrag hier oben im Oberharz. Aber wir wollen doch hier zusammen sein, damit die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Ohne dass wir irgendwelche Programme veranstalten müssen, sondern Menschen wissen einfach, da ist Gott, da muss ich hin. Und ich möchte euch bitten, steht doch einfach mal auf. Lasst uns diese letzten Sätze dieses Psalms einfach gemeinsam sprechen, wenn du es so meinst und wenn du es so möchtest. Und dann wollen wir uns noch eine Zeit nehmen, in der du darauf reagieren kannst, dich aufzumachen. Ja, Gott, ich möchte dir das täglich bringen. Ich möchte ganz bewusst diese Rebe am Weinstock sein. Ich möchte aus diesem Holz geschnitzt sein, damit dein Reich kommt, damit der Himmel auf die Erde kommt, soweit das in dieser unvollendeten Welt möglich ist, bis zum Anschlag. Das wird nie vollkommen sein, weil das Vollkommene kommt in der Ewigkeit. Aber so viel wie möglich Himmel auf Erde her. Benita, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen Musik darunter machen. Wenn du das ernst meinst und heute Morgen da so einen bewussten Punkt, Doppelpunkt setzen möchtest, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz und lasst uns gemeinsam diese Worte sprechen. Und Gott ist hier mitten unter uns, der Heilige Geist ist unter uns und er hört dich und sieht dich mit allem, was vielleicht noch klemmt in dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. In Jesu Namen, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass du dieser wunderbare, allmächtige Gott bist, der es durch und durch gut mit uns meint, der die verborgensten Winkel unseres Lebens kennt. Und der jeden Einzelnen aus diesen verborgenen Winkeln auch befreien möchte. Ich danke dir, Herr, dass du uns diesen Auftrag gibst. Was für eine Ehre, was für eine Ehre, Herr, dass wir gemeinsam deinen Auftrag, deinen Heilsauftrag in dieser Welt fortsetzen dürfen. Herr, füll uns mit deinem Wesen, mit deinem Geist, mit deinem Mut, mit allem, was wir brauchen, Herr. In Jesu Namen. Amen.